ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Nur weil es verhältnismäßig einfacher ist, digital aufzunehmen, gibt es natürlich trotzdem noch Leute, die das nicht gut können.
So, hier ist Hanno. Ich bin hier nicht alleine, sondern dabei ist auch
Simon.
Alles klar, Hanno. Hanno und Simon. Wir sind hier in Gainesville, Florida. Zwei Krauts,
ja, genau.
Die es nach Florida verschlagen hat. Die Geschichte ist lang und wir werden diese Geschichte im Zuge des Podcastes oder einer anderen Folge sicher noch erzählen, wie wir beide hierher gekommen sind. Fakt ist, wir sind beide hier. Und es fühlt sich eigentlich verdammt gut an, dass wir hier zusammen sind in ungeilen Zeiten. Aber wir haben Bier mitgebracht und wir wollen euch eine Story erzählen oder zwei oder vier oder 400. Alles klar, Simon. Als erstes Flasche auf Vitus.
So sieht's aus. Alles klar, her damit. So.
Sehr gut. Cheers.
Prost.
Also, jungfräuliches Bier, jungfräulicher Podcast. Prost.
Jo, was trinken wir eigentlich?
Big Wave Golden Ale. Habe ich auch gerade erst entdeckt, hier bei mir in der Tankstelle um die Ecke. So wie es aussieht, eine kleine Brauerei aus Hawaii. Geht ganz gut runter, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
4,4%. Können wir ein paar von trinken und trotzdem noch gerade sitzen und gerade reden, mehr oder weniger.
Schauen wir mal.
Unser Plan ist, weil wir sonst immer nur über uns reden, mit uns selber reden, wegen uns reden, haben wir in unserer einem Anflug von arroganten Größenwahn einfach mal gedacht, wir erzählen euch ein paar Geschichten. Wir können die ständige Fragerei nicht mehr ertragen. Jetzt ist Tango, Tacheles, jetzt geht's los. Also so hier sind wir mit regelmäßigem Abstand. Gib Stories direkt aus der Gruft, Freunde der Nacht von Simon und Hanno, von Hanno und Simon aus Florida. So geht's los.
Ja, Hanno, du klingst, das hast du schon 100 Mal gemacht.
Alleine vorm Spiegel, wie Luftgitarre spielen.
So scheint, du hast auf jeden Fall geübt, ey.
Kommt ganz gut, ne? Das ist aber das Pilz, muss ich sagen. Also Pilz ist natürlich jetzt ein großes Wort für die Plorre hier, aber ja. ich wusste, worauf ich mich einlasse.
So. Ja, verstehe.
Also, wir wollen heute darüber reden. Simon und ich haben uns kennengelernt vor gar nicht allzu langer Zeit. Was sehr interessant war, dass wir sehr schnell festgestellt haben, dass wir einen sehr ähnlichen Humor und Leidenschaft für Musik teilen. Mhm. Aber dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlich an die Sachen rangehen. Das Thema für heute, unser Eingangsthema, Old School versus New School, New School versus Old School. Also, gewagte Thesen werden aufgestellt werden, reißerische Kommentare werden fallen. Wenn ihr Input habt, haut es in die imaginäre Kommentarleiste. So, wir sind gespannt auf euren Input, ob wir direkt wieder aufhören sollten mit dem Podcast oder ob ihr uns eines Besseren belehrt. Aber vielleicht ist es uns einfach auch egal. Wir werden heute ein bisschen darüber reden. Also Simon, ich werde hoffentlich viel über Simon lernen heute.
Ja, mit Sicherheit. Nichts Gutes, aber...
Aber schlecht.
Aber lernen wirst du.
So, wir wollen ein bisschen darüber reden. Also Old School, New School, gewagte Thesen hier. Ich behaupte von mir selber, um uns kurz vorzustellen, ich bin Hanno, ich bin Gitarrist und Sänger bei der Band Manta. Der ein oder andere wird es kennen, die anderen vielleicht nicht. Macht auch gar nichts, das ist nicht der Hauptgrund, warum wir hier sind, aber einer der vielen Gründe, warum wir heute reden. Simon, was machst du?
Ich spiele Gitarre bei einer Band namens Nightmare. Man wird mich vielleicht eher noch von meiner alten Band War From A Harlot's Mouth kennen. Genau. Wir beide nehmen in Eigenregie Musik auf.
Allerdings.
Ja, und wenn Hanno sagt, dass das Thema heute Oldschool versus New School ist, geht es dabei vor allem um Aufnahmetechnik.
Und wo wir herkommen, eine long rocky road. Wir haben Audio-Samples mitgebracht, die knallt ihr durch die Decke, so wie schon mal versprochen. Was man dazu noch sagen muss, der eine oder andere, wenn er nicht von unseren Bands, kennt uns vielleicht als Journalisten. Wir schreiben beide für verschiedene Musikmagazine in der alten Heimat Deutschland. Wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr da Simons Kolumnen entdecken, seine Testberichte und meine vielleicht auch. Ich werde mal ein bisschen was von mir erzählen. Wo kommen wir her? Viele wissen nicht, was ich früher gemacht habe. Das ist vielleicht auch besser so.
Naja, damit ist jetzt aber Schluss.
Ja, jetzt, damit ist Schluss.
Jetzt so. Macht sich nackig.
Denn die Frage, wir haben neulich zusammengesessen und gesagt, haben uns sehr lange darüber unterhalten, über unsere musikalische Sozialisation und unseren Recording-Producing-Werdegang, was wir für Musik gemacht haben, wie wir aufgenommen haben, unsere unterschiedlichen Ansätze zum Aufnehmen und so. Und dann haben wir nach einer halben Stunde festgestellt, Moment mal, lass nicht weiterreden, lass uns das mal direkt aufnehmen. So, also wir wissen auch nicht so richtig, was wir heute noch über den anderen erfahren. Also ich kann für mich behaupten, ich habe, um treu dem Thema zu bleiben, ich habe wirklich oldschool angefangen. Simon, kennst du das? Also ich habe angefangen mit einem Kassettenrekorder. Das war mein erstes Tonstudio. Black Metal, Punk as fuck, Recording-Taste auf dem Fisher-Price Kassettenrekorder aus dem Kinderzimmer.
Ja, kenne ich auf jeden Fall auch noch in Ansätzen, aber gehörte nicht zu meinen wirklichen Bestrebungen.
Tools.
Zu meinen wirklichen Bestrebungen, Musik zu machen oder aufzunehmen. Aber ja, meine ersten Band-G-Versuche sind auf jeden Fall auch mit Diktiergerät und so mitgeschnitten worden. Also ich habe
noch mal eine Runde punkiger, muss man ganz klar sagen. Also ein Kassettenrekorder liegt ja, ja qualitätsmäßig Lichtjahre über dem Diktiergerät.
Nee, ich hatte ja, ich hatte ein Diktiergerät vom irgendwann mal zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern. Und nach dem Furze aufnehmen nicht mehr witzig war, oh, was ist denn hier los, ey? nach dem Furze aufnehmen nicht mehr witzig war, mit den ersten Band-Proberaumaufnahmen, also die wurden damit auf jeden Fall auch ein bisschen mitgeschnitten. Aber davon gibt es leider nichts mehr zu hören, deswegen kann ich auch aufhören, darüber zu labern. Mein wirklicher Recording-Werdegang ist dann ein bisschen digitaler abgelaufen.
Diktiergerät, muss dazu sagen, liebe Hörer und Zuhörerinnen, Simon kommt aus der DDR. Und ich komme aus Westdeutschland, deswegen hatte ich natürlich einen geilen Ghetto-Blaster und eher ein Diktiergerät. Aber die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Mhm. Wir bewegen uns hier auf Augenhöhe heutzutage. Und eigentlich, muss man sagen, eigentlich skillsmäßig Simon deutlich über mir. Also dementsprechend hat massiv aufgeholt.
Schauen wir mal.
Also ich habe mit Kassettenrekorder angefangen. Ich habe 1994 in meiner ersten Band gespielt. Beziehungsweise in zwei Bands gibt es Tondokumente, die mit dem Kassettenrekorder aufgezeichnet wurden. Die erste Band, muss man ganz klar sagen, war eine reine Metal-Band. Ich war 11 Jahre alt und mein bester Freund Buzzy, über den ich bestimmt noch mehr erzählen werde, war 12. Und wir hießen, also wir waren in unserer Nachbarschaft bekannt als die Metal Cops. So, das war der Name der Band. Die Metal-Polizei, einfach die Real Keeper. Und wir haben in erster Linie Metallica-Covers gespielt von der Ride the Lightning, weil er so ein Songbook hatte.
Geil.
Und da standen die Texte und die Gitarrenriffs drin. Drums gab's nicht, ist eh überschätzt in Bands. Da habe ich dann einfach nur die Texte gegrölt, so was ich glaubte, was das Text.
Und er hat Gitarre gespielt, oder was?
Gitarre gespielt.
Aber ja. Gut, wenn man Ride the Lightning Songs spielt, kann man doch eigentlich schon einigermaßen Gitarre spielen.
Ja, das, er konnte sie nicht spielen.
Ach so, ja.
So, das habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt, Simon.
Ja,
so.
Stimmt.
Und die zweite Band, wenige Monate später, und jetzt wird's richtig lustig, liebe Freunde, das waren die legendären Dreckspistols, also wirklich, politisch agitiert wurde auch, und davon habe ich direkt eine Tonaufnahme mitgebracht. Hier sind die legendären Dreckspistols mit dem höchst brisanten Thema Nazis raus.
Ab geht's.
Also Gitarrensound ist schon mal Black Metal True.
Auf jeden Fall.
Klingt eigentlich wie eine Burzum-Platte.
Ja, voll.
Verstehe auch kein Wort.
Auf keinen Fall.
Vielleicht sollten wir das auf Vinyl pressen und als ein Burzum-Bootleg raushauen.
Ja, würde funktionieren. Nazis raus, verstehe ich.
Ja. Hochbrisantes Thema. So, auf jeden Fall, du merkst, es ging schon damals, als ich 12 war, 94, es ging um Nazis jagen, um Biersaufen, Vögeln, so all die Sachen, die ich dann auch durchaus 20 Jahre später noch nicht mache,
ja.
So, außer Biersaufen natürlich.
Ja, natürlich,
so.
Klar.
Also du merkst, also ich muss jetzt gerade feststellen, jetzt mal ganz Spaß beiseite, der Gitarrensound gefällt mir eigentlich erstmal auf den ersten Blick ziemlich gut. Also ich könnte mir einen ähnlichen Gitarrensound durchaus als ein Intro oder so vorstellen.
Mhm, verstehe, ja.
Ja, ich habe, kriegt man ähnlich gute Ergebnisse mit dem Diktiergerät hin?
Ja, mit Sicherheit, ja.
Ähnlich räudig, ja.
Ja, auf jeden Fall.
So, das Geile war natürlich, dass die Aufnahmen sehr günstig waren, weil da werden wir später bestimmt auch noch mal drüber sprechen, das Problem, wenn man irgendwann Musiker wird, in jungen Jahren, gerade in den 90er Jahren aufwächst, man konnte nicht einfach irgendwie, man hatte keinen Computer oder die meisten Kids hatten noch keinen Computer, so wie heutzutage, dass man einfach, ich mache jetzt eine Platte oder ja. ich nehme eine Platte, heutzutage kann man Platten machen, was weiß ich, Simon, du machst viel am Rechner, für ein paar hundert Euro kannst du dir ein Programm kaufen. und kannst Top 10 Platten aufnehmen. So, das ging damals nicht. Damals haben wir auf Kassette, auf Tape produziert.
Ja.
Und nee, auf Demo-Tape. Es war auch noch die Zeit der Demo-Tapes der 90er. Du siehst hier in meinem Schrank, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, diverse Szene-Dokumente aus den 90er Jahren, diverse wertvolle Demo-Tapes auf Kassette. Ging gar nicht anders. Und ich kann mich erinnern, als die ersten CD-Rohlinge aufkamen, wir wurden jahrelang zu Recht nicht akzeptiert in der Underground-Szene.
Ja, ist einfach ist zu modern, kann man nicht machen, oder?
Ja, auch so ein Rohling hatte auch nicht die Sexiness von so einer Kassette, jetzt mal ganz im Ernst so. Also gibt es ja heute tatsächlich noch so. Also, liebe Freunde, immer gern, aber drückt mir bitte keine CD-Rohlinge in die Hand, wenn ihr meint, hört ihr euch mal bitte meine Band an. Ich habe überhaupt keine Probleme mit MP3s, aber CD-Rohlinge, was soll ich damit machen? Ja. Würde ich koksen, würde ich davon Koks ziehen, aber es wäre auch das Maximale. So, ansonsten sieht ein CD-Rohling nicht das Innere meines CD-Players, den ich nicht besitze, noch das Innere meines Hauses.
Dito, ja. Auf meiner letzten Tour hat mir tatsächlich ein Fahrer von einer anderen Band von seinem Black-Metal-Ein-Mann-Projekt CDs in die Hand gedrückt, so 4 oder so.
4?
4 CDs, ja, der hat auf jeden Fall einen sehr großen Katalog anscheinend an
Wo Releases. War die Tour?
Hier in den USA und war direkt zur Touranfang. Ich habe mit dem Typen noch kaum 3 Worte gewechselt und er hat mir schon seine 3-4 Black Metal Ein-Mann-Projekt Sachen in die Hand gedrückt. So, ne?
Warum keine Namen, dann sind sie gut?
Nein.
Okay.
Leider nicht. Aber also wir haben eine haben wir reingemacht in den CD-Player vom Van und das war halt am Anfang der Tour, ey. Und so ein Van wird ja auch müllig bis zum geht nicht mehr, ne? Und ja, also die CDs haben nicht mal 3 Wochen überlebt, so.
Die war auch lang, die Tour. Ich erinnere mich, das war die Nightmare-Tour, richtig? Das war so eine Package-Tour, 4-5 Wochen, irgendwas
4 Krankes, Wochen, ja, ne? Ja, genau.
Auf jeden Fall. Also für jeden, der es noch nicht erleben durfte, aber viele Musiker sind unter euch, ihr kennt es aus eigener Hand. Menschen wandeln sich auf Tour innerhalb weniger Stunden verwandeln sich in Tiere. Mhm. Und das geht natürlich auch hier in den USA, ist das Touren sowieso immer ein bisschen anstrengender. Die Vans sind beschissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und somit kommt das Tier noch viel schneller zum Vorschein. So.
Ja, bei mir fing es auf jeden Fall auch an mit Diktiergerät, die ersten paar Bandaufnahmen. Die erste Band, in der ich als Aushilfsbassist gespielt habe, hieß Blazing Angels, Alter.
Neißenstein.
Und was richtig geil ist, der Sänger war irgendwie Schotte, ne? Hat aber natürlich, wie wir alle, im Randbezirk Spandau von Berlin gelebt. Und den Namen hat sich seine Oma ausgedacht. So
klingt das auch.
Das war natürlich auch richtiger Schund, ne? So.
Das klingt nach so einer richtig schäbigen, so Motorradrocker-Hardrock-Band.
War auch so ein bisschen so, also der Sänger und der Gitarrist waren auf jeden Fall beide so ein bisschen so Lederhosen-Rocker irgendwie.
Oh, je, je. So, ja. mit so Schnüren an der Seite.
Ja, alles, volles Programm, Alter. Beste. Und das waren halt so meine Außenbezirk-Kumpels, so, ne? Und ja, die haben mich dann irgendwie, ich habe mit denen immer im Proberaum abgehangen, so. Und dann irgendwann wollten die, dass ich bei denen mal Bass spiele.
Wie
so,
alt
ne?
warst du?
Ja,
35?
17 oder so, ja. Gar nicht mehr so jung eigentlich so. Also das war so meine erste Banderfahrung, war bei denen Bass zu spielen. Ein Konzert habe ich bei denen gespielt. Und dann habe ich auch geil mit dem Sänger und dem Drummer zusammen, weil wir die Musik scheiße fanden, haben wir uns von der Band sofort getrennt, nachdem ich einmal Bass gespielt habe und unsere eigene Band gegründet.
Die dann wie hieß?
Die hieß Acid Breath.
Auch ähnlich sportlicher Name.
Sportlicher Name, zu meiner Verteidigung kann ich sagen, und ich weiß gar nicht, wie ich in dem Alter, naja, 17, 18 darauf gekommen bin, aber der Name war so ein bisschen von Acid Bath abgerippt, die ja so eine New Orleans Sludge Band waren. So.
Kenne ich bis heute nicht, sorry. Ja. Schande über mein Haupt. Acid Breath.
Ja.
Zu deiner Verteidigung würde ich an der Stelle aber doch durchaus noch den Anwalt anrufen, den wirst du brauchen können. Acid. Aber Bandnamen, ich meine, ich habe schon mit Metal Cops und den legendären Dreckspistols einen rausgehauen.
Ja, auf jeden Fall.
Ist natürlich schwer zu toppen, so. Gibt's Musik von oder alles verschwunden in irgendwelchen Spandauer Kellern?
Das dürfte in Spandauer Kellern verschwunden sein. Geile Anekdote noch über die Blazing Angels. Nachdem wir die Band verlassen haben, haben die haben tatsächlich, und da waren sie mir weit voraus, noch eine Platte produziert, die sie zum Teil selbst irgendwie zu Hause aufgenommen haben. Also wahrscheinlich aber Zerrpedal direkt irgendwie in den Computer rein. So
darf man nicht unterschätzen, möchte ich ganz kurz. Trent Reznor, Nine Inch Nails, heute noch gern gesehener Gast. Einfach Stompbox, Gitarre direkt ins Pult, finde ich persönlich einer der besten Industrial Sounds, die es gibt.
Ja, so wenn Ministry auch. Ne?
Man muss es natürlich aber auch so ein bisschen können, oder?
Ja, richtig.
Wissen, was man macht. So, ja. Ne?
War bei denen halt nicht so der Fall. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das so, dass die dann das Schlagzeug irgendwie im Proberaum oder so aufgenommen haben, aber nicht über die Aufnahmen, die sie gemacht haben. Der Schlagzeuger hat sich einfach hingesetzt im Proberaum und die Songs gespielt, wie er sich dran erinnert. Und dann haben sie die mit den Aufnahmen vom Computer, mit den Gitarrenaufnahmen einfach zusammengeschnitten. Ja. Das heißt, die haben einfach nicht zusammengespielt auf der Platte. Herrlich. Und es trotzdem als CD rausgebracht. So,
das, ne? Nicht-Zusammenspielen kenne ich von meinen Produktionen, die kann man später vielleicht auch noch hören, durchaus aber auch. Aber dann wirklich einfach, weil nicht besser gekonnt. Nicht wegen technischen Problemen. So, apropos technische Probleme. Ich habe mich dann von dem, das, ich weiß nicht, 3 Jahre Unterschied machen, wenn man jung ist, sehr viel aus. Du bist 3 Jahre jünger als ich. So, ich kann mich nämlich erinnern, dann der nächste Schritt von einfach auf Kassettenrekorder, auf Record aufnehmen, wo du früher mit deinem Cousin die Furz Compilations aufgenommen hast. So.
Randnotiz.
Ja, hast du aber schon erwähnt eben so, ne? Deswegen kann ich das spoilern. So, ich hatte ein Mischpult, ein richtiges Mischpult. Das war 1996.
Krasser Typ.
96 habe ich mir ein Mischpult von meinem Vater oder von meinen Eltern zu Weihnachten gewünscht. Und A bis Z, das war so das Blatt in Bremen. Mhm. Es war sowieso eBay Kleinanzeigen halt, aber als Printheft so. Und da hat mein Vater viel Geschäfte gemacht und die Leute sehen gerade nicht, dass ich meine Zeigefinger zu Anführungsstrichen erhebe. Ja. Auf jeden Fall wurde da viel gedealt, so mit dem einen oder anderen Ding. Und haben wir eine Anzeige gefunden, Mischpult zu verkaufen. 200 Mark war natürlich totale Grütze. Ich kann stolz behaupten, dass ich mein Leben lang grundsätzlich immer ausnahmslos übers Ohr gehauen wurde, wenn ich Sachen gekauft habe. So, und das war auch mit dem Mischpult so. Es war ein 10-Kanal-Mischpult. Was ist denn das für eine scheiß Anzahl?
Ja, eigentlich.
So zu viel für einen Alleinunterhalter, zu wenig für eine Band, egal. Ich hatte denn dieses Mischpult, war auch Marke Eigenbau. Übrigens, witzigerweise, genau wie der erste Bass von mir, der oben hängt, den du gesehen hast, wurde mir als geilster Importbass verkauft. Da war ich 13 und später festgestellt, hat der Typ halt einfach original selber aus einem Stück Holz rausgesägt, das Teil. Ne?
Alter.
Ja. Und das war mit dem Mischpult ähnlich. Egal. Und da hatte ich dieses Mischpult. Und die zweite Stufe nach einfach auf Record drücken auf dem Kassettenrekorder war dann tatsächlich ein Close-Miking machen, so wirklich irgendwie ein Konrad-Elektronik gab es damals in Bremen oder irgend sowas ähnliches. So, da konnte man auf jeden Fall für 10 Deutsche Mark, Westmark, Simon, konnte man da tatsächlich so Plastikmikrofone, diese bunten Dinger, kennt man auch so von Karaoke-Maschinen. Und die kosteten 10er. Und man konnte auch ein geiles Mikrofon kaufen, das war irgendwie, was weiß ich, schon so Metall mit XLR-Anschluss und so, ne? Und das hätte ein Huni gekostet. Und mein bester Freund Basi und ich dachten so, nee, Moment mal, so mal nicht, liebe Freunde. Wir können also entweder uns ein Mikrofon für ein Huni kaufen oder wir können uns 10 Mikrofone, ja, in unterschiedlichen Farben, damit wir sie nicht durcheinander bringen, kaufen. So, was haben wir gemacht? Natürlich, wir haben 12 Mikrofone gekauft, so. Ja. Und dann ging das richtig los. Eins vom Bassamp, eins vom Gitarrenamp und nochmal, die Mikrofone kosteten alle 10 Mark. Und dann aber auch richtig, ne? Floor Tom, Rack Tom, Snare, Kick in, Kick out oder was weiß ich, so Overhead, also, ne? Mhm. Und dann halt direkt in Tape Deck, in eine Stereoanlage, da gab's ja in die Oldschool Tape Decks, hatten ja Left In und Right In, so, ne? Dass man so eine Stereoaufnahme machen kann. Du musstest halt also mit dem Kopfhörer alles vormischen und dann halt einfach mitschneiden. Eigentlich gar nicht dumm, ziemlich real. Und die Band hatte den extrem true Namen In Fairy. Ich habe gehört, es gibt eine andere Band heutzutage, die sich auch so nennt. Die
tatsächlich können, hier in den USA,
ja. Ja, die können sich gerne mit meinem Anwalt unterhalten.
Sollten sie.
Ja, wir klangen auf jeden Fall damals schon krasser und zwar so.
Geil.
Sehr grungig.
Ja.
Ah, du hörst, das war alles mit diesen 10-Mark-Mikrofon.
Das ist aber geil.
Es ist Kult mit V.
Ja, stimmt.
Das ist meine Stimme, da war ich 14.
Kann man anbieten.
Kann man eigentlich, so würde ich es gerade, ist eigentlich gar nicht mal scheiße.
Nee. Nichts, wofür man sich schämen muss, ey.
Jetzt legendärer Moment. Ja, so hörte sich das an, alles klar. Also finde ich gar nicht so, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so scheiße. So, ey, 14 Jahre so. Ja. Muss man aber sagen, war mit Abstand, also wirklich mit ganz großem Abstand unser allerbester Song. Also dementsprechend, es gibt durchaus schlechteres Material. Aber das war, wenn wir über Oldschool reden, das war die Stufe nach Kassettenrekorder, war halt einfach alles über einen Mischpult in den Stereo-Input von einem Tape-Deck. Und das finde ich, ey, ganz ehrlich, ich habe heutzutage, genau wie du, einige bessere Mikrofone. Mhm. Das könnte man heutzutage noch machen und könnte durchaus geile Aufnahmen machen, so, ne?
Absolut, definitiv, ja.
Was war, aber gab es bei dir nach dem, was war, also Simon, ich rede so viel, was war bei dir der Zwischenschritt zwischen Diktiergerät und was war die nächste Stufe? Wie hast du Platten gemacht?
Also meine Acid Breath dann, ne? Meine erste eigene Band.
Acid Breath, klar, wer sonst?
Ja, wer sonst? Ja. Kennt man. Die mit Acid Breath haben wir unsere erste Aufnahme gemacht in einem Jugendclub im Märkischen Viertel, ne? Hier Sido und so.
Ja.
MV, ey.
MV.
Ja, da sind wir in einem Jugendclub und haben mit einem Sozialarbeiter halt, der hatte da so ein richtiges Studio drin, und haben dann mit einem Sozialarbeiter schön unsere...
Als Kassierer-Fan geht mir natürlich bei dem Wort Sozialarbeiter...
Direkt die Hose auf.
Ja, die Hose und das Herz auf, auf jeden Fall.
Genau. Ja, und dann haben wir da so eine EP mit dem gemacht irgendwie. Und
was hatte der denn für ein Studio?
Das war schon ein richtiges Studio so mit riesen Mischpult und so und Röhrenmonitor.
Berlin, die verarmte Stadt, ja, die sich ständig vorm Senat beschwert, es ist nicht genug Geld, da hat der Sozialarbeiter ein richtiges Studio oder was?
Der Jugendclub hat ein richtiges Studio, da wurden auch Konzerte geschmissen, ich habe da mit Acid Breath auch einige Konzerte gespielt.
Legendär.
Legendäre Konzerte mit Bands wie Trashcan und wer kennt sie nicht, ey?
Wer kennt sie nicht?
Und Dead Alive, geil, bester Name einfach, ne?
Also namemäßig, unser Namen-Game ist eh on top gerade.
Auf jeden kann man Fall, nicht sagen. Und ja, genau, der hat es dann mit uns aufgenommen. Da war es auch das erste Mal, dass ich digital Gitarren aufgenommen habe. Denn der hatte nämlich, also ich hatte damals so eine Hughes & Kettner-Kombo, irgendwie 2x12, brutal laut, 200 Watt.
Richtig geil hatten wir auch. Den kranken Gitarrensound, den du gerade bei InFerry gehört hast, war ein Attacks 100.
Hughes ich hatte Kettner. Den Attacks 200.
Alter, Nuggets über den Tisch. Könnt ihr nicht sehen, aber hören, ja. Alter, wenn unsere mächtigen Attacks 100 und 200 Fäuste gegeneinander
knallen. Ja, auf jeden Fall. Das Ding war ganz schön geil, ey.
Ich habe damals aber Bass gespielt, muss ich sagen. Egal.
Egal, war im gleichen Raum. Alles geil, ey. Ja, haben wir irgendwie nicht ins Studio mitgenommen und der hatte so einen Line 6 Pot, war das erste Mal, dass ich so ein Ding gesehen habe irgendwie.
Das rote Ding,
das 19 Zoll.
Bohnen-Ding.
Nee, ach, 19 Zoll. Er hatte die 19 Zoll Einheit da liegen.
Das Geld regnet vom Himmel in Berlin, liebe Freunde, bis heute, ne?
Ja, weißt ja, wie es ist, ey. Und genau, da haben wir dann die Sachen aufgenommen so und der, und wir haben dann über dieses Line 6 Ding, ja, eben die Gitarren aufgenommen. Und das ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Oder ich bin
die Art und Weise zu produzieren, ja. Dass man einfach in den Rechner geht.
Genau, dass man direkt, ohne dass er jetzt ein Cap abmikrofonieren musste und so weiter und so fort, dass man direkt die Aufnahmen aus diesem Pod direkt in den Computer einspielen kann.
Der Pod war auch schon immer so konzipiert, dass man ohne die iBox, also das war ein Instrument, ein Headset oder wie sich das nennt, also ein Instrumentenpegel, man konnte direkt in den Pod rein, richtig?
Genau, du hattest schon so Boxensimulationen da drauf, ja.
Okay.
Und genau, so haben wir
fand's das dann. Fandst du gut?
Fand ich damals gut, war halt irgendwie cool so, ne? Und es war halt ein High-Gain-Sound und dann haben wir da, keine Ahnung, Alter, ich war ja auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll, ne? Das ist halt, klang gut, klang
hattest
gut
erstmal. Hast du denn später dir selber einen Pod geholt? Weil ich hatte auch Freunde, die haben bis, Alter, bis vor kurzem, also ich kenne jetzt noch Leute, die im Studio die Demo-Tracks, also die Rough-Tracks mit einem Pod machen, einfach weil es so simpel ist. Und ich habe es tatsächlich auch gemacht. Also die letzte EP, die wir gemacht haben, habe ich halt einfach, um die Drums einzuspielen, haben wir auch einfach über einen Pod gespielt. Geht immer noch. Ist narrensicher, wenn man sich, wie ich, sehr wenig mit Computern auskennt. Das kann selbst ich nicht versauen.
Ja, es ist ziemlich easy.
Hast du einen noch?
Nein, aber ich habe mir dann in der Konsequenz ein Jahr später einen Line 6 Top-Teil geholt. Die haben damals, habe ich in einem deutschen Gitarrenmagazin ein Review gelesen so und der Line 6 Amp hieß HD 147. Claim to Fame war, dass der 147 Dezibel Schalldruck hatte, also super laut war. Und im Review stand halt drin, kann man perfekt Industrial Metal wie Fear Factory Sounds, so Zerr-Sounds rausholen. Das war so das Review und das war für mich so, oh, okay, Fear Factory war eine meiner Lieblingsbands, so, ne, und da dachte ich mir so, okay, fett.
Wann hast du dir gegönnt?
Habe ich mir gegönnt.
Was hast du gelegt?
Ich habe gelegt 1200 Euro, glaube ich, und ich habe dafür ein Alter, Bausparkonto Vater. Von meiner Oma, was sie mir irgendwann mal irgendwie gegeben hat, so habe ich ein Bausparkonto dafür aufgelöst und dann habe ich mir noch für 400 Euro eine Ibanez 4x12er Cap geholt, was, ja, natürlich nicht der.
Wie lange hast du mit dem Rick gespielt?
Richtig lange. Ich bin mit War for My Hardest Mouth noch damit auf Tour gegangen.
Mit dem Line 6 Top-Teil, oder?
Line 6 Top-Teil und dem Ibanez Cabinet. Ich muss auch bis heute sagen, das Line 6 Top-Teil war eigentlich ganz geil. Also da war ein geiler Sound drauf, ne?
Simon, wieso?
Wieso? Aber es war, es war ein geiler Sound drauf, um ehrlich zu sein. Ne? Es ist nicht so, dass ich da eine Menge Zeug rausgeholt habe, aber ich bin ja eh so ein Sound-Typ. So. Ich mache halt ich brauche einen fetten Zerr-Sound, so, dann bin ich happy. Und der war da drauf, der eine fette Zerr-Sound. So.
Muss man sagen, ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, du machst ja auch deine eigenen Camper-Profile, so, weißt du, so, mhm. Also du weißt halt genau, was du meinst, wenn du über Modulation oder digitale Gitarren-Sounds sprichst. So. Hast du den Line 6 noch? Spielst du den?
Nee, leider nicht. Ich habe gerade gestern mal nachgeguckt, ob man den noch gebraucht bekommt. So. Und gebraucht kriegt man den so für $350 hier in den USA. Und ich bin so ein bisschen, es ist ein bisschen teuer.
Finde ich sportlich, muss ich sagen.
Ja, ein bisschen teuer für so einen Nostalgiekauf, aber ich war so ein bisschen versucht. Aber wahrscheinlich.
Alter, aber was ich schon für Kohle für Nostalgie ausgegeben habe, so, also muss man ja auch ganz fair sagen. Alter.
Aber ob sich das wirklich lohnt, ne, wie du gerade schon angesprochen hast, mittlerweile gibt es natürlich ganz andere Sachen, die auch auf einem anderen Niveau sind. Und ich die Befürchtung wäre, du kaufst dir dann für $350 so ein Nostalgie Line 6 Amp, stöpst es den an und dann klingt das halt wie Kacke, so, ne?
Aber was ist denn das erste? Du sagst, du hast bei dem Sozialarbeiter aufgenommen.
Genau.
Wann hast du angefangen, selber aufzunehmen?
Selber aufzunehmen habe ich noch später angefangen. Bei der dritten Platte von War From My Heart's Mouth war das erste Mal, dass ich dann mir dachte, so, okay, ich habe nicht Bock, immer im Proberaum mit den anderen Songs zu schreiben.
Ja, ich, der Egomane,
ja, echt,
poppt raus.
Ich bin auf jeden Fall so ein bisschen probefaul, muss ich gestehen.
Same.
Dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich ja wenigstens zu Hause ein paar Riffs machen, so irgendwie, und dann auf Klick aufnehmen. Und dann bringe ich die halt mit im Proberaum und zeige die den anderen oder schicke die vorher per E-Mail oder was weiß ich, und dann können wir das im Proberaum zusammen da Songs draus machen. So. Und genau, das habe ich mit dem Mac, ich habe mir gerade meinen ersten Apple gekauft, ein MacBook, so, und da drauf war GarageBand, und da habe ich mir ein billiges Line 6 Interface für 110 Euro, ja, keine Ahnung, geholt und damit halt was aufgenommen. Und da habe ich auf jeden Fall meine allererste Heimaufnahme mit dem Setup sozusagen, meinen ersten programmierten Drums habe ich auf jeden Fall am Start. Und
jetzt bin ich aber gespannt. So.
Das hören wir uns auf jeden Fall
an. Ist das so ähnlich auf dem Niveau wie meine Aufnahmen? Ich hoffe doch.
Wir hören es uns einfach an.
Okay. Ja, das ist ja ein bisschen unfair jetzt. Da liegen ja wirklich Lichtjahre zwischen. Man merkt, es sind einige Jahre ins Land gezogen zwischen meinen Kassettenaufnahmen und dieser. Wann war das? Welches Jahr?
2010.
Ah, also echt noch nicht so mega alt. Zehn Jahre.
10 Jahre alt, ja. Genau, ja.
Das ist alles programmiert?
Das war das erste Mal, dass ich Drums programmiert habe innerhalb von Logic, nicht Logic, sorry, von GarageBand irgendwie. Hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe, wie man das macht, weil man ja irgendwie in so quasi wie eine Tabelle mit so einem Zeichenstift die MIDI-Impulse eintragen musste. Und das habe ich halt überhaupt am Anfang gar nicht geschnallt. So, meine allerersten Aufnahmen waren nur Gitarre über einen Click-Track irgendwie, habe ich aber leider nichts mehr. Aber das klang eigentlich im Grunde genommen genauso, nur ohne diese super pappigen, Tupperware Schlagzeug-Sounds.
Das sagst du jetzt, ne? Als jemand, der sich damit auskennt, wie man Drums setzt, wie man Drums programmiert, und der halt auch extrem, wie gesagt, du machst deine eigenen Camper-Profiling-Profile, bla bla bla. So, für mich, ich höre das und es klingt halt, also es ist überhaupt nicht mein Sound. Also das, jeder, der mich kennt, also das ist für mich so, gibt mir gar nichts. Aber das klingt natürlich eine Milliarde mal besser als meine ersten Heimaufnahmen. Also die Sachen, die ihr von mir bisher gehört habt, war im Proberaum. Meine ersten Heimaufnahmen waren dann halt mit einem Vierspur-Rekorder. Das ist dann die Steigerung nach auf Record drücken, auf den Ghetto-Blaster und über ein Mischpult in den Stereo-Input von einem Tape-Deck. Der nächste Schritt in der Evolution des Aufnehmens ist dann die Mehrspuraufnahme, und das war richtig klassisch Oldschool bei mir. Ein Kassettenbasis Four-Tracker, ein Vierspur, Yamaha, bla bla bla. Und dann hatte ich später einen Fostex, den hatte mein Vater mir auch wieder durch die legendäre A bis Z irgendjemandem abgeschnackt.
Wurdest du übers Ohr gehauen?
Ey, pass auf, jetzt kommt die Story, Alter. Der Fostex war cool, aber vor dem Fostex hatte ich einen Yamaha MT-100 oder den übrigens, Nostalgie, habe ich hier auch, als ich in die USA gezogen bin, mir über eBay ein zweites Mal gekauft, nahezu neuwertig.
Ja.
Einfach, weil ich Angst habe, dass ich meine ganzen Kult-Tapes, die wir jetzt hier hören, nicht mehr abspielen könnte. So, weil ich die nie digitalisiert hatte. So.
Ach was.
Und wurde ich übers Ohr gehauen, Simon, auf jeden Fall big time, galore, vielleicht mehr denn je, denn die Story hinter dem Vierspurrekorder ist, es gab Gitarrenläden hatten damals ein Monopol, es gab kein Thomann, es gab kein Dies, es gab kein Music Store, es gab kein Sound, Dies, Das, wie sie auch alle heißen, ihr kennt die ganzen Läden, Leute. also bin ich in den Musikladen, meinte so, ey, pass auf hier, ich brauche ein Mehrspurgerät, ich will zu Hause, ich finde keine Mitmusiker, guck mich an, so, ey, ich muss alleine Mucke machen, so, was habt ihr im Angebot? Und er meinte so, ja, hier, pass auf, damals, das war Ende der 90er Jahre, der letzte Schrei hat sich zu Recht nie durch Gesicht gesetzt, waren Mehrspurrekorder auf Minidisc-Basis. Kannst du dich vielleicht dran erinnern?
Ich hatte einen Minidisc-Player, also ja.
Minidisc-Player, aber kein
Mehrspurrekorder.
So, ja. Aber, ne, also ja. Minidisc dachten alle, es setzt sich total durch. Wie mein alter Klassenkamerad, der sich damals für 50 Deutschmark die Hello Nasty auf Minidisc von den Beastie Boys gekauft hat und zu Recht dafür ausgelacht wurde, weil es die einzige Minidisc war, die Karstadt damals geführt hat mit Musik. So, und er hat sie direkt gekauft. Er hatte reiche Eltern. Der Vater war ein Host hier bei SPD. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich in den Musikladen rein und sage, ja, hier, ich brauche Mehrspurrekorder. Ja, geil, Alter, hier, Yamaha, Diesbums oder Boss oder Zoom oder was, wie sie alle heißen, so, hier 16 Spuren MD. Und ich so, ja, was kostet der Lachs? Ja, 600 Mark. Ich so, ja, so viel habe ich nicht. Ja, wie viel hast du denn? So, ja, ich meine, so weniger. Ja, wie viel? Ja, deutlich weniger. Und dann traurig aus dem Laden raus. Und als ich so aus dem Laden rausging, bin ich in der Werkstatt vorbei von diesem Gitarrenladen. Es gab nur zwei in Bremen damals.
Ja.
Über den, den ich jetzt rede, der ist völlig zu Recht geschlossen. rest in piss. Und in der, dann sehe ich, ich wusste ja, wie die Teile aussehen, und dann sehe ich irgendwie so ein Hiwi an so einem Ding rumfingern, an einem kassettenbasierten Mehrspurrekorder, Four-Tracker, so Yamaha. Ich so, Alter, was ist mit dem Ding, Digga? So, was ist mit dem? Verkauft ihr den? Wortlaut, quote-unquote, nee, das ist Schrott, den schmeißen wir weg. Und ich so, ja, aber Moment mal, geht der noch? Ja, nicht mehr so richtig, ein bisschen noch. Ja, kann ich den haben? Nee, den schmeißen wir weg. Ja, kann ich den nicht kaufen? Ja, den kannst du kaufen, 50 Mark. Hurensohn. So, ne, egal, auf jeden Fall habe ich ihn dann gekauft, obwohl er wirklich mit einem Bein im Mülleimer war.
Ja.
Und dann nach Hause geschleppt und dann habe ich festgestellt zu Hause, ja, das Ding leiert wie doof. Und dann hat mein, leiert wie doof, total im Arsch, der Motorschaden. Und dann hat mein Freund Erik Löffler, der Elektrotechnik bei mir in der, in der Schule im Leistungskurs hatte, hat mit einem alten Wurstgummi den Motor repariert. Und dann ging es wieder einigermaßen. Also das, was ich jetzt spiele, ist das höchste Niveau, auf dem dieser Rekorder jemals war. Und dazu muss man auch noch so ein bisschen sagen, ich hatte mein Glauben an Rockmusik da schon aufgegeben und ich habe so viel Gras geraucht im Kinderzimmer bei meinen Eltern, dass ich einfach dachte, ich müsste Jazzmusiker werden. Und das klingt dann in etwa so.
Oh oh.
Der Gitarrensound ist Signature hier. Das ist wegen des Leierns des Motors.
Ja.
Das klingt fast wie so ein Leslie.
Ja.
Deep.
Ja, warum bist du nicht mehr im Jazz geblieben?
Frage ich mich in diesem Moment auch gerade.
Ja. Was ist denn das für eine Frage?
Also du hörst, ich war höchstgradig geistesgestört.
So ein bisschen Helge Schneider-Style, oder?
Ja, so ein bisschen, aber halt noch ein bisschen trauriger, weil nicht so richtig witzig, weil halt auch alleine. So, also, ne, so, aber der Vierspurrekorder hat einen geilen Sound gemacht und das war halt dieser besagte leiernde Sound und mit dem habe ich dann großartige Sachen später noch gemacht.
Dank des Wurstgummis.
So. Dank des Wurstgummis und dann dachte ich 2 Jahre lang, ich wäre Jazzmusiker und das klang dann in etwa so. Aber da warst du schon fett am, nee, da warst du, das war ja Ende der 90er,
da habe ich noch nichts gemacht. Da noch gar nichts.
Noch gar nichts. Wann hast du angefangen, in Bands zu spielen? Mit Acid Breath? Nee, mit den Namen, den sich die Oma ausgedacht hat?
Blazing Angels, das war 2002. Angefangen Musik zu machen habe ich 99, 2000 rum. Mit 15. Mit 15 war dann so, also mit 14 habe ich so viel Metal gehört, dass ich dachte, boah geil, ich wäre auch gern Metal-Gitarrist. So, ne? Und dann mit 15 würde ich sagen, habe ich angefangen.
Verstehe. Ja, bei mir, ja gut, so viel früher auch nicht. Mit 12, 11, 12, 12. Ich wollte immer auch Drummer werden, aber dann hat mein bester Freund von seinem Vater ein Schlagzeug gekriegt und was bin ich geworden? Bassist. Klassische Verliererstory. Auf jeden Fall.
Ja, ich hab kurz auch mal Drums gespielt. Also das erste Instrument, wo ich so ein bisschen Unterricht bekommen habe, war Drums in der Schule. Aber mein Gitarreninteresse war irgendwie höher. So, fand ich geiler.
Du hast ja auch wirklich richtig Talent. Ich glaube, wir können wirklich behaupten, du bist ein guter Gitarrist, Simon. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Im Gegensatz zu mir. Deine Gitarren haben ja sogar mehr Saiten als meine. 7, 8, die tollsten Sachen.
Ja, 8 nicht mehr, aber 7, ja.
Ich habe dich durchaus mit 8 Saiten, was für mich im Prinzip 2 Gitarren sind.
Ja.
So.
Ja, nee, also ich, richtiges Talent würde ich mir jetzt erstmal nicht zu.
Aber?
Ja.
Du hattest, also das musst du zugeben müssen, du hattest so offensichtlich ein Talent, dich in so Computersachen reinzufuchsen. Line 6, Pod. Ja. Drums programmieren, zu Hause selber Demos machen, die auf einem ganz anderen Niveau als meine verrückten Jazz-G-Versuche waren, offensichtlich. Also ich weiß nicht, ob es so Kult war, aber der Sound war deutlich besser.
Ja, ich glaube, jetzt mal ehrlich, die Aufnahme, die ich dir vorhin hier gezeigt habe, ich glaube, wenn man das jetzt raus, wenn man das veröffentlichen würde, wäre das schon, es klingt auch irgendwie kultig, so würde ich sagen. So,
weißt ja, ich mein,
die Drums klingen halt wie Tupperware, so. Das muss, ne? Also kein Mensch würde eine ernsthafte Produktion mit solchen Tupperware-Drums rausbringen, so. Also, ne?
Das weiß ich nicht. Für mich klingt das alles gleich. Das ist natürlich hetzerisch so, ketzerisch, aber für mich klingen so programmierte Drums, die sind wahrscheinlich heutzutage auch so gut, dass ich den Unterschied nicht mehr bemerke. Ich weiß nur, dass es völlig gegen mein Bauchgefühl und Instinkt geht, sowas zu machen und ich verurteile das auch überhaupt nicht, kann es nur einfach nicht, denn das ist mein Hauptproblem.
Ich hab halt nicht das Talent, tatsächlich bei mir nie das, ne, du hast sozusagen, bei dir ist es so, du hast irgendwie dich nicht so in diese Computertechnik reinfuchsen
überhaupt
wollen.
Überhaupt nicht, bis heute nicht.
Ja, und ich war immer zu faul, mich in die Analogtechnik reinzufuchsen und hatte natürlich auch, also darf man nicht ganz vergessen, ich habe halt in einer Einzimmerbude gewohnt und hatte quasi keine Kohle so und da war dann halt, also wenn ich Musik aufnehmen wollte, hieß 110 Euro Line 6 Interface, hieß halt auch sparen so und dann kann man jetzt keinem sagen, aber ne, so gecrackte Drum Programming Software irgendwann erstmal runterladen, so fing das erstmal an. So, ne? Also,
das ist Diebstahl, Simon, das ist
richtig.
Dir bewusst. Ne?
Sollte man nachträglich auf jeden Fall auch anzeigen.
Ja, Anzeige ja. Ist raus.
Anzeige ist raus, genau.
Hashtag.
Genau.
Aber das ist ja das Witzige, so du sagst, du hast vollkommen recht, so, ne? Du sagst so, ey, hier, die klingen nach Tupperware. Meine Drums, die du gerade gehört hast, auf dem leiernden Vierspurrekorder, meine Drums war, ich hatte eine Snare und eine Hi-Hat und ich hatte keine Kickdrum und ich wohnte in der zweiten Etage in meinem Kinderzimmer über meinen Eltern, die mich dann auch zu Recht fast rausgeschmissen haben. Meine Kickdrum war halt einfach kein Witz, einfach Mikrofon auf den Boden legen und immer auf den Boden stampfen.
Ja, geil.
Über dem Wohnzimmer meiner Eltern, so, das war meine Kick. Hatte natürlich einen tierischen Resonanzraum, so, aber mein Vater, alter Vater, war der sauer. Also zu Recht auch, ne? Der 18-Jährige will nicht so richtig ausziehen, weil er das ganze Geld fürs Gras rauchen braucht. Und er spielt auch nicht mal irgendwie gute Musik, sondern verrückten Jazz und redet auch viel mit sich selber.
Ja.
So sieht's aus. Aber du hast es schon richtig erkannt. Ich bin bis heute nicht mit Computer warm geworden. Also es gab. Computer spielte für mich in meinem Leben meistens, heute ist es ein bisschen anders. Ich kann so einigermaßen so mit Logic, kann ich so mitschneiden, so. Aber grundsätzlich, also den allergrößten Teil meines Lebens hatte Computer nur. Ich habe nicht mal Computerspiele gespielt. Das Einzige, wofür es gut war, war Pornos. Sag ich ganz ehrlich. So, also Pornografie. Und ich bin ja Oldschool, ne? Also Oldschool versus New School. Also meine VHS-Harterotik-Sammlung ist heute immer noch größer als meine Links.
Deine gespeicherten.
So, ne? Aber ganz schlecht. Und ich kann mich noch erinnern, so, ey, ich habe relativ lange bei meinen Eltern gewohnt. Und ich wusste nichts über Computer, ich wusste nichts über Browserverläufe, ich wusste nichts. Und eines Morgens kam ich an den Computer und die ganze Familie hatte nur einen Rechner und ich hatte den Rechner natürlich total auf Zero, die Sau. Völlig lediert das Teil so, ne? Und war so ein Post-it-Sticker vorne dran. Da stand einfach nur in großen Druckbuchstaben drauf: keine Pornos, keine MP3s.
Ja.
Und das fasst so meine Computerkarriere so ziemlich zusammen, worum es ging, so, ne? Obwohl MP3s hatte ich auch nie wirklich geladen. Das war dann vielleicht eher meine Schwester, weil ich auch zu dumm. Wie lange hat das denn gedauert, wenn du sagst, so die klangen die Drums jetzt wie Tupperware, wie lange hat das gedauert, bis du gut wurdest am Computer? Also was waren die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte waren erstmal von GarageBand auf Logic umzusteigen. Hat mir auch jemand zugesteckt irgendwie, ne? Wie konnte ich mir trotzdem noch nicht leisten zu dem Zeitpunkt?
Simon, ja, wenn man schon im Loch sitzt, hör bloß nicht auf zu graben, mit Klagen übersät.
Ja,
ist natürlich alles ein Witz, ne? Also es wurde alles gekauft.
Richtig. Ich würde es ja eigentlich nur erzählen, um irgendwie interessant darüber zu kommen. Ist ja, klar.
Ja, auf jeden Fall edgy, ne?
Ja, genau. Weil sonst, keine Ahnung, komme ich hier so rüber wie der Nerd und du wie der Rock'n'Roller, es geht ja auch nicht klar. So, also alles, was ich gemacht habe, war auf jeden Fall grundsätzlich illegal.
Auf jeden Fall.
Digital und illegal.
Ja, illegal ist digital.
Ja, also ich habe mir dann mit Drumkit from Hell, habe ich mir das Drums-Programmieren beigebracht und ich habe jetzt einen Aufnahmeclip aus der Zeit, da habe ich nach einem Tag, das war dann so meine erste Aufnahme, ich dachte so, okay, jetzt langsam klingt es auch halbwegs legit für eine Vorproduktion und das klang folgendermaßen.
Ich muss sagen, das klingt für mich viel mehr nach Tupper als die andere Aufnahme.
Klingt auch nach Tupperware, ja.
Aber was ist das für ein Gitarrensound?
Immer noch Line 6.
Immer noch?
Ja.
Mit dem Pod oder?
Ich habe dann Pod Farm benutzt. Das war die Software dazu, ja. Also es waren.
Du konntest den also selber zusammenbasteln, den Sound, oder?
Genau,
was?
Du konntest da Boxen und Amps kombinieren und Tube Screamer davor packen und sowas. Also das war dann in Pod Farm gemacht. Und die Drums waren, wie gesagt, Drum Kit from Hell. Ja, und natürlich klingt es noch immer nach Tupperware, aber es war so mein erster.
Aber klingt modern. Also, Entschuldigung, Simon, das ist wirklich für mich die Quintessenz von New School, wenn ich das höre. Und das meine ich nicht mal wertend so.
Ja.
Aber das klingt für mich so wirklich so. Das habe ich sehr oft gehört.
Mhm.
So, weißt du, und das meine ich auch nicht wertend so. Aber das ist dann vielleicht auch das Problem, warum ich behaupte, so ein Oldschool-Verfechter zu sein, weil. Offensichtlich wusstest du, was du tust, so, aber für mich klingt das so, ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, beliebig, diese Sounds?
Nee, natürlich nicht.
Weil eigentlich ist doch ein Line 6, das ganze Konzept, genauso wie Drum Kit from Hell, so, die weltweit produziert. Kennst du irgendwelche berühmten Bands, wirst du wahrscheinlich kennen, die Dinger, die krasse Platten damit gemacht haben, sowohl mit Line 6, mit dem Pod, als auch mit Drum Kit from Hell, gibt's da Beispiele?
Witzigerweise ja, Meshuggah haben zum Beispiel komplett ihr Album Catch 33 mit Drumkit from Hell.
Kenne ich natürlich nicht, außer den Bandnamen, aber das ist wahrscheinlich ein Klassiker, nehme ich an.
Ja, doch, es ist, würde ich schon sagen. Es ist schon ein wegweisendes Album für die Band auch gewesen. Das Konzept des Albums war, dass es quasi ein langer Song war. Du hast so 50 Minuten Mucke und
ein Traum.
Ja, genau. das war so alles wie eine riesen Komposition so. Und da war das so, dass die wohl aufgrund von Zeitmangel irgendwie die Drums nur noch programmiert machen konnten so, weil die einfach die Platte, da gab es einfach eine Deadline irgendwie und noch die Drums aufnehmen zu gehen, dafür war keine Zeit mehr da. Und dann haben sie sich gesagt, ja okay, dann produzieren wir jetzt hier unsere programmierten Drums aus. Das klang natürlich besser als das, was ich da gemacht habe. Aber was wir da gerade gehört haben, war halt auch nach einem halben Tag rumprobieren, so, ne, meine Aufnahme hier. Also, da lässt sich.
Es klingt fantastisch. Ganz ohne Frage.
Also, es klingt auf jeden Fall als Vorproduktion völlig gerechtfertigt.
Produzierst du heute noch vor, wenn ihr Platten macht? Mit Nightmare?
Ja, absolut. Und da hat sich auch nicht viel verändert an meinem Modus operandi, weil ich sag mal so, es ist ja dann auch ein bisschen egal, ob die Vorproduktion super lebendig klingt. So, da geht es eher darum, dass man die Songs irgendwie durchschreibt und eben möglichst weit zumindest. Die Komposition halt eben vorproduziert. Ne? Also
wir machen für Manta bis heute keine Vorproduktion. Aus meiner tief sitzenden Angst.
Dass die dann geiler ist als die Aufnahme?
Ja, und die tief sitzende Angst ist, dass ich irgendwas, und das passiert oft so, oder passierte mir in meinem Leben oft, dass die stümperhafte Idee, also die dass der Pinselstrich zum dass der Fehler zum Pinselstrich wird, so rum, so, weißt du, so dass ich gedacht, dass der Sketch, ich möchte ganz schnell was festhalten, dass das halt so eine besondere Magie hat, die ich dann hinterher nicht mehr wiederherstellen konnte, so, das ist mir sehr oft passiert. Deswegen mache ich keine Vorproduktion, aber ich verstehe, dass deine Art und Weise des ganzen Produzierens halt auch sehr sehr anders ist als meine. Meine ist halt eben noch sehr sehr oldschool, so, weißt du, so, ich schreibe einen Song und dann nehme ich den irgendwie auf, so, also ich experimentiere. Das Songwriting steht vorher.
Ja, für mich vermischt sich das halt total. Es überschneidet sich. Das Songwriting mit dem Vorproduzieren ist bei mir quasi ein Schritt, weil ich denke sowieso oft in zwei Gitarren, ne? Das war bei der letzten War from a Harlot's Mouth Platte so, dass ich da alle Gitarren allein geschrieben habe. Und da ist es dann halt so, dass ich erstmal, eine Seite aufnehme und dann auf der anderen Seite rumprobiere, um irgendwie dann Intervalle zu finden, die sich ja bei unserer Musik möglichst beißen.
Was sind Intervalle?
Eben zum Beispiel ein Intervall zwischen C und D, ja. Ein Halbtonschritt zum Beispiel ist ein Intervall. Ja.
Willst du mich verarschen? Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du gesagt, dass wir nicht über solche Sachen reden, die ich nicht kapiere.
Ja, gut,
jetzt mal Spaß beiseite, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass du dich so mit so Tönen auskennst und so.
Ja, also ich habe keine klassische Ausbildung. Ich kann weder Noten lesen noch schreiben. Also da,
aber offensichtlich weißt du ganz genau, was du tust.
Ich habe zwangsläufig so ein bisschen gelernt, was ich tue auf jeden Fall. Ja.
Alter Vater, kann ich nur von träumen. Lichtjahre entfernt, ohne Scheiß.
Ja, das ist aber, also es ist ein begrenztes Wissen. Ich weiß, das ist so typisch für mich. Ich mache immer nur genau das, was nötig ist. Ja, ich kann nämlich auch, weil du vorhin sagtest, ich wäre talentierter Gitarrist. Ich kann halt, ich könnte halt keinen guten Grunge-Song auf der Akustikgitarre spielen, sodass das gut klingt. Ich kann halt wirklich nur lärmen, weil ich auch, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, ich spiele auch zu Hause kaum Gitarre, außer ich werde kreativ. wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, dann mache ich Lärm damit irgendwie und dann mache ich eine Musik und das ist, was ich mache.
Aber das Image oder diese These, die ich gerade aufgestellt habe von dir, dass du ein talentierter Typ bist, das untermauerst du jetzt ja gerade mit, sagst du, Intervalle zwischen C und D und so. Ja, ne? Also klar. Jetzt wirklich, nee, ich finde das wirklich sehr beeindruckend, weil ich spiele halt wirklich sehr, sehr anders. So, ne? Aber wie du sagst, so Oldschool, Newschool, Blasöls, ne? Also das ist halt auch immer die Frage, egal wer die Begriffe hat, hat die Macht. Das bedeutet am Ende des Tages auch überhaupt nichts. Mhm. Worte sind Schall und Rauch, denn der Weg ist das Ziel. So arbeite ich so, ne?
Ja.
Und für mich ist halt auch so wie mache ich heute Musik, ist halt eigentlich, und da bin ich sehr stolz drauf, ich bin froh, dass ich diese harte Schule des Kassettenrekorders, des Vierspurrekorders, des Mischpultes und so gelernt habe, so dass ich, weil ich mag das Gefühl, mich auf Sachen festzulegen. So, ja. Weißt du, so, ich mag das Gefühl zu sagen, okay, das ist der Sound, damit mache ich jetzt eine Platte oder zumindest einen Song. Und ich verschiebe sehr, sehr ungern kreative Entscheidungen auf später. Von wegen fix it in the mix. Ich glaube da nicht dran, null. So,
ja, ich würde ich sagen, sehe ich ähnlich. Also,
so. Ja. Das ist für mich halt ein ganz großer Vorteil von dieser vermeintlichen alten Schule, so dieses Commitment. Mhm. Ein großer Lerneffekt, weil, wie gesagt, so, ne, ich hab, der Lerneffekt ist ganz, ganz wichtig, weil ich, wie gesagt, nicht mit Computern gearbeitet habe. Es muss ja nicht mal programmieren sein, sondern auch meine Mehrspuraufnahmen nicht mal auf dem Computer stattfanden. War es halt so, für mich gab es immer nur One-Takes.
Ja.
Es gab für mich immer nur One-Takes. Das heißt, bevor ich einen Song aufgenommen habe, musste ich den spielen können. Und zwar nicht ein bisschen, sondern komplett. So, egal, ob dann schwer war oder nicht. Aber das war sehr, sehr wichtig. Und ich behaupte, dass man das auch den Aufnahmen angehört hat. Und das brachte mich natürlich so diesen Weg von der Vierspur zur nächstgrößeren Runde. So, dann saß ich immer noch bekifft bei meinen Eltern zu Hause im Kinderzimmer und hatte den ganzen Sommer bei Mercedes-Benz, einem namhaften Bremer Auto- und Bombenhersteller, kennt man vielleicht.
Ich kenne nur von den Bomben.
Ja, so. Habe ich dann, was habe ich da, das war ein Deutschmal, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall 4.000 Euro umgerechnet, habe ich den ganzen Sommer 3 Monate gearbeitet nach der Schule. Mhm. Und da habe ich gesehen, eBay war da relativ neu, so 24-Spur Otari-Maschine, 8.000 Mark, alles Geld, was ich hatte. So, musste nur abgeholt werden am Starnberger See aus irgendeinem Schlagerfuzzi-Studio irgendwie. Relativ gut erhalten wohl auch. So habe ich den Typen angerufen. Er meint so, ja, weißt du, was das wiegt? So, geh mal in die Küche von den Eltern. Das ist einfach 2-mal das Teil oder 4-mal oder 8-mal. So, und dann bin ich allen Ernstes in meinem total verstrahlten Kopf unten in die Küche gegangen zu meinem Vater und meinte so, ey, ist vielleicht ein bisschen doofe Frage, aber könntest du mit mir morgen zum Starnberger See fahren? Sind nur 900 Kilometer von Bremen aus.
Locker.
Hat mein Vater natürlich hat mich vollkommen zurecht gefragt, ob ich dumm bin. So, so, ne, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. So, sind wir halt nicht an Starnberger See gefahren. Habe ich halt die 8.000 Mark in Gras investiert. Egal.
Auch gut.
Und hab dann, 7.000 Mark, denn für die anderen 1.000 Mark bin ich zu dem anderen Gitarrenladen, weil der andere mich ja mit der Leinen Vierspur über das Ohr gehauen hat, bin ich zu dem anderen auf die andere Seite der Stadt gegangen und habe mir eine etwas bessere, nicht viel, aber etwas bessere erhaltene Fostex B16, Halbzoll 16-Spur-Analogbandmaschine gekauft. Und ganz ehrlich, da war Polen offen, Alter. Dann ging es richtig, richtig los. Alter, wenn du keinen Computer hast und auch das Konzept Mehrspur, weil du bist ja auch schon irgendwie vor 20 Jahren, gab es ja kein Limit, wenn ich mich richtig erinnere, in Cubase, Logic oder so lange oder so schnell dein Computer rannte, so viele Spuren konntest du haben. So.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und ey, wenn du vorher 4 hattest und auf einmal hast du 16, alter Vater, ey, da echt ohne Scheiß, ich schwöre, dass ich, glaube ich, mein Zimmer bestimmt gute 6 Monate nicht verlassen habe. So, und da zu der Zeit habe ich dann auch sehr, sehr skurrile Musik gemacht, so, wie gesagt, weil diese 16 Spuren, ich habe mich dann auch so ein bisschen da drin verfangen,
ja,
dass mich das so Gitarrenlayern, so eine ja, links, eine doppelt, dass ich mich das so ein bisschen gelangweilt hat und irgendwann habe ich dann so ein komplett neues Konzept entwickelt und dann hatte ich die 16 Spur und dann habe ich zum Beispiel solche Musik gemacht. Am Morgen, am Abend, every time. Disco
dancing. Ah.
Du hörst programmierte Drums, aber programmierte Drums mit einem richtigen analogen Drumcomputer in meiner Hand. Und ahn mal die Beatbox, Alter, du gehst kaputt.
Alter.
Also programmierte Drums, ein MS-10 Korg Analog Synthesizer und eine Slide Akustikgitarre.
Digga.
Ja, also wirklich völlig verstrahlt. Du siehst, ich habe zu der Zeit viel so Mucke wie so Beck und so gehört. So, ja, weißt ja, du, so völlig so ein. Ich muss sagen, ich habe einfach keine anderen Musiker gefunden. So sehr, sehr lange in meinem Leben.
Wie, keiner wollte so eine Musik mit dir machen?
Ja, ich bin ganz überrascht. Ne?
Ich bin völlig. Ich fall aus allen Wolken.
Also ich habe sehr lange keine Freunde und Mitmusiker gefunden in dem Sinne. So. Und dann kommt sowas dabei raus, wenn man ganz viel, ganz alleine lange zu Hause ist und nicht schläft und ganz viel Gras raucht und eine 16-Spur-Analogmaschine hat, da macht man solche Mucke. Und und da bin ich sehr stolz drauf, von wegen illegal, digital, jetzt toppe ich natürlich.
Na klar.
Den Drumcomputer hat mein Freund Malte damals aus der Schule geklaut, aus dem Musikkurs. Nicht es gab schlecht. Einen Drumcomputer und den hat er direkt gezockt, gesehen, in die Hand genommen, mitgenommen, zack.
So wird's gemacht, ey.
Und den habe ich dann mir ausgeliehen, nie wiedergegeben. Also habe ich ihn eigentlich letztendlich geklaut und mit dem habe ich geile Beats gebaut, wie zum Beispiel diesen Song, den wir gerade gehört haben. So. Und,
ja.
Und das war dann halt so die Phase, wo ich gesehen habe, oh, das ist mit 16 Spuren möglich. Dann später habe ich dann, da habe ich schon 15 Jahre Musik aufgenommen. Schrottig, geil, kann man, aber noch nicht mal da bin ich in einem richtigen Studio gewesen. So, weißt du, wie ich meine? So, du hast denn ja, glaube ich, mit War from a Harlot's Mouth relativ schnell auch richtige professionelle Studios von innen gesehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auch mit meiner Band davor. Also, ne, und wie gesagt, selbst in diesem Jugendclub-Studio, wo wir diese Acid Breath EP aufgenommen haben, selbst das sah schon wie ein richtiges Studio aus, ne? Also das war natürlich alles relativ bescheiden so von der Gear, die da drinne war. Aber es war trotzdem, schon so eine richtige Studioumgebung und
du spielst die Gitarren für die Platten, die du dann wirklich rausbringst. Spielst du bei dir in der Bude ein vor deinem Rechner?
Korrekt, ja. Ich schreibe die Songs sozusagen vom Rechner. Die Drums werden vorprogrammiert.
Machst du das auch?
Ja, jein, muss man dazu sagen. Also bei der letzten Platte habe ich sehr viel gemacht, bei unserer ersten Platte von Nightmare und auch bei der letzten War from a Harlot's Mouth Platte. Und dann ist Paul, unser Schlagzeuger, der ist immer dazugestoßen, hat die Drums überarbeitet, als ich noch in Berlin gelebt habe. Jetzt, wenn ich hier bin, ich programmiere die Drums vor, wenn ich Riffs schreibe, schicke ihm das rüber und er ändert dann die Drums ab, so wie er sie dann später im Studio richtig organisch einspielt. So. Aber ich musste mir das Drum-Programming schon auch echt reinkloppen, so, weil ich bin dann auch so, ich kann das nicht so Larifari machen. Für mich muss es dann so super detailliert schon sein. Und da programmiert man manchmal auch Scheiße zusammen, die kein Mensch spielen kann, so, aber Paul macht es dann schon. Ne?
Der kann das.
Der kann das dann so abändern, dass es noch immer so klingt, ohne dass er vier Arme braucht. So.
Krank. Ja.
Aber so machen wir das so. Und jetzt dieses Jahr haben wir eine neue Platte gemacht, da ist Paul hier rübergekommen, auch nach Florida, und wir haben innerhalb von 2,5 Wochen 2/3 der Platte geschrieben. So. Das war dann, da musste ich dann auch keine Drums vorprogrammieren. Wir haben uns rangesetzt und durchgeknüppelt, jeden Tag Songs geschrieben. So. Aber trotzdem, ne, nicht wie im Proberaum, worauf ich jetzt auch mal langsam wieder Bock hätte tatsächlich, nach all den Jahren Computerproduktion. So. Aber er programmiert dann Drums vor, ne, wir sitzen zusammen im Raum, ich spiele Gitarre und dann fängt er an rumzuprogrammieren und dann geht's los. Ey.
Und das machst du dann alles zu Hause mit deinem Kumpel und wie klingt das? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, sobald es dann durch einen Mix und alles ist, klingt es ungefähr so.
Wirklich krass, dass man, also ne, klar, die Drums sind jetzt in einem richtigen Studio dann nochmal aufgenommen, so, aber schon krass.
Ja,
also Gitarren, weil solche Gitarrensounds wären natürlich echt vor 20 Jahren undenkbar gewesen, zu Hause am Rechner. So, ne?
Ja, genau. Und das haben wir jetzt mit dem Camper quasi direkt in den Rechner eingespielt. Und Bass in eine DI-Box und direkt mit einer Zerre in Computer tatsächlich irgendwie. Aber ja, alles in
pervers, wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich schon für Produktionen ausgegeben habe. So, naja. Schon ziemlich beeindruckend so, ne? Also was man echt so gerade so jetzt irgendwie an den Seiteninstrumenten heutzutage machen kann am Rechner, ist schon richtig krank.
Auf jeden Fall, und es ist natürlich auch diese Autonomität, die man dadurch gewinnt, die ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man eben nicht mehr so richtig von Studios abhängig ist. Das kostet ja auch alles echt Kohle, ey. Und selbst nur ins Studio zu gehen, um Schlagzeug aufzunehmen, ordentlich. Und
muss halt schnell sein.
Ja.
Be quick or be dead.
Ja, gut, das ist natürlich richtig, ey. Und teuer wird's trotzdem, ey.
Ja, ohne
auch
Frage.
Auch der Mix kostet genug Kohle, so. Das ist halt, ne, also ich bin da sehr dankbar, dass die Technik.
Zumindest das Mastern machst du selber.
Kommt drauf an. Ja, okay. Ich mach's manchmal selbst, manchmal nicht, je nachdem, wer es auch mixt und so. Aber ja, ich bin grundsätzlich damit echt mit dieser Arbeitsweise happy, weil es mir ermöglicht, mit relativ einfachen Mitteln richtig gute Aufnahmen irgendwie zu produzieren und dabei nicht völlig finanziell auszubluten irgendwie.
Ich habe diesen DIY-Aspekt, habe ich natürlich aus Punk-Tagen mitgebracht, aber ich konnte meine Angst vor Computern halt einfach dummerweise nie ablegen. Es war auch ein bisschen dumm so, weil ich glaube, ich hätte in meinem Leben viel mehr Output generieren können, wenn ich schneller irgendwie gelernt hätte, wie ich diese, weil natürlich so, ich als Oldschooler, wenn du es so willst, sag natürlich so, okay, alles klar, das ist irgendwie geiler und hast du nicht gesehen und alles real und analog und hast du nicht gesehen. Aber wenn man es mal so nimmt, heutzutage die wirklich punkige Variante ist halt einfach, dass jeder sich einen Computer kaufen kann, einen gebrauchten Scheißrechner von vor der 10 Jahre alt ist, für einen Huni oder so, mit einer gecrackten Software, macht das natürlich nicht, liebe Kids, so, aber rein theoretisch kann jeder, es ist freie Information, wenn du so willst, so, weißt du, wenn du Talent hast, kann jeder mittlerweile mehr oder weniger für null Geld eine brauchbare Platte machen, so, ja. Das muss man ganz klar sagen. Der Nachteil, und das wirst du zugeben müssen, Simon, ist, du bist gut in dem, was du tust, aber es gibt natürlich gerade aufgrund der dass jetzt jeder behauptet, er ist Produzent, er hat ein Studio zu Hause oder er meint, seine Platten zu Hause mischen können. Ich habe in richtigen Studios gearbeitet, in großen Studios, genauso wie du. Und ich habe wirklich, wirklich Leuten, die ihr halbes Leben damit zugebracht haben, an irgendwelchen Analogkompressoren und Reglern zu drehen, bei der Arbeit zugeschaut. So. Ja. Und davon habe ich sehr, sehr viel gelernt, so möchte ich behaupten. So. Und ich möchte, das bringt mich auf das Problem bei der ganzen Sache so. Es ist natürlich unglaublich inflationär. So. Und gerade in einem musikalischen Spektrum, in dem wir und jetzt halt, was wir gerade gehört haben, auch du uns dich bewegst, wo es halt relativ normal ist, dass die Leute halt auch sagen, so, ey, ich nehme meine Gitarren digital direkt im Rechner zu Hause aus. Deine Sachen sind ohne Frage extrem gut. Ich glaube, jeder, der sich auskennt, wird das hören. Was ich aber meine, ist, es gibt natürlich auch extrem viel Schund, so wirklich Schmutz. weil Leute glauben, sie könnten. Aber sie können nicht so. Und das finde, und das lässt mich an diesem Oldschool-Gedanken halt festhalten. Also ich produziere, also ne, bin froh, dass ich mit 4-Trackern gearbeitet habe, mit 16-Spur-Analogbandmaschinen, mit 24-Spur-Analogbandmaschinen. So, heute ist meine Arbeitsweise natürlich ein bisschen anders. So, ne? Meine ganze Kette ist analog. Der Amp, ich habe für jeden Gitarrensound habe ich eine andere Gitarre, habe ich einen anderen Amp, habe ich eine andere Tretmine. Ich baue mittlerweile meine eigenen Gitarrenboxen, die komplett mit unterschiedlichen Speakern bestückt sind, damit ich weiß ganz genau, welcher Speaker, welcher Selection, welcher Electro-Voice, welcher whatever den Sound macht, den ich in dem Moment brauche, egal ob 6er, 8er, 10er, 12er, ich habe 15er Guitar-Cabs und so weiter und so fort. So, ich muss halt natürlich einen viel, 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 viel größeren Aufwand betreiben. Ich muss aber auch sagen, dieser Aufwand macht mir enorm Spaß. So, also für mich ist dieser Aufwand ein Spaß, es ist Lebensqualität und man darf auch nicht unterschätzen, der Lerneffekt. So, weißt du, so,
es sind schon nützliche Talente auf jeden Fall, darf man echt nicht unterschätzen. Und ich muss auch gestehen, es gibt schon gewisse Dinge, die ich gern gelernt hätte, auch was so Aufnahmetechniken angeht. Aber ich bin da halt so reiner Pragmatist, was das angeht. Ne? Und vor allem, es ist ja auch ein bisschen eine Platzfrage so. Ne?
Ja.
Muss man ganz klar sagen.
Ich habe Platz, jetzt Gott sei Dank so. Ja. Aber das ist, es war nicht immer so. Ne? Ja. Aber jetzt habe ich Platz so. Und das einzige Digitale ist jetzt letztendlich, okay, natürlich der Wandler und dann der Rechner. Mittlerweile benutze ich Logic, einfach weil ich keinen Bock mehr habe auf analoges. Da bin ich auch nicht nerdig genug, dass ich sage, natürlich weiß ich, wie eine Kickdrum auf einer 2 Zoll 24 Spur Bandmaschine klingt. Und das ist fantastisch. Da geht mir die Hose auf, so natürlich. Aber ich kann auch behaupte ich fantastische Platten machen und einfach in Logic aufnehmen oder in Pro Tools, so Cubase, whatever. So, das macht für mich nicht so einen Riesenunterschied. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, der ganze Weg dahin, sowohl über Songwriting und der ganze Recording-Prozess, für mich macht das riesige Spaß, dass ich sage, ey, das ist der Gitarrensound für diese und diese Bridge und jetzt wähle ich zwischen meinen 12 verschiedenen Fasspedalen aus. So, und jetzt wähle ich zwischen meinen 12 verschiedenen Amps aus und meinen 16 verschiedenen Gitarrespeakern und so. Das macht mir persönlich große Freude, aber ich kann natürlich sagen, damit ist natürlich jetzt ein Newbie, der jetzt gerade anfängt, wenig getan und ich glaube, das ist das Fazit der ganzen Sache.
Ja.
Du musst Geschmack entwickeln und du kannst sowohl Geschmack entwickeln an einem Rechner, mit einer Modeling-Technologie für deine Gitarre oder halt mit einem Vierspur-Recorder zu Hause. Wenn du kein Ohr und kein Talent, also ohne das jetzt für mich zu beanspruchen, aber wenn deine Ideen scheiße sind, ist das Medium völlig egal. Ja, das würde ich behaupten.
Definitiv. Und es, ne, ich sag mal so, du hast natürlich recht, dass die Quantität an Musik, die digital aufgenommen wird und so rausgehauen wird, ist natürlich enorm. Aber auch da finde ich, also die Spreu vom Weizen trennt sich dann natürlich trotzdem auch schnell. Und es gibt auch Leute, nur weil es verhältnismäßig einfacher ist, digital aufzunehmen, gibt es natürlich trotzdem noch Leute, die das nicht gut können. Also das klingt dann trotzdem scheiße. So.
Ja, ganz genau. Und egal, auf welchem Medium du aufnimmst, ob analog, digital, ob deine Kette analog ist, ob deine Kette komplett digital ist oder du Modeling benutzt, ist ja auch völlig egal. Ich finde so oder so, und da wirst du mir recht geben müssen, so, es geht nicht um das Medium, es geht nicht um analog, es geht nicht um digital, sondern es geht um eine Vision. Es geht um das Festlegen auf einen bestimmten Sound, das Kreieren von einem ganz besonderen Moment, weil genau ohne das hätten wir die größten, einflussreichsten Rockplatten der Geschichte hätten wir nicht, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, das ist der Sound.
Und darf man so klingen, genau.
Und vielleicht war dieser Sound in dem Moment auch gar nicht das Nonplusultra, sondern das Maximum, was den Leuten möglich war. Und heute Kult und vollkommen zu Recht, weil es natürlich auch unseren Hörgenuss und unsere Hörgewohnheiten prägt, so. Und dementsprechend, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir haben uns hier um Kopf und Kragen geredet.
Den Mund vor sich gesammelt.
Man redet sich um Kopf und Kragen doch stets bemüht, nicht viel zu sagen. Und damit werden wir auch in Zukunft noch auftrumpfen. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es gerne rein. Lasst es uns wissen, schreibt uns, auch wenn ihr Ideen habt über Sachen, über die wir sprechen sollten. Wir hören euch dann vielleicht zu und setzen es vielleicht sogar um. Also bis dahin, vielen, vielen Dank. Das war Simon und Hanno, Hanno und Simon. Vielen Dank.
So sieht's aus. Haut rein.
Serve one master, that is destruction.